Okay, also heute geht es um die Krise des Schweigen Gottes. Was tun, wenn Gott schweigt? Wisst ihr, es gibt Zeiten in meinem Leben, da sehne ich mich so richtig danach, Jesus Christus zu sehen. Ich meine mit meinen Augen, visuell zu sehen, dass er neben mir steht. Oder ich sehne mich danach, eine Stimme zu hören. Habt sicher schon öfter gehört vom Prediger oder was immer, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Da habe ich mir gedacht früher, warum redet er dauernd mit denen, mit mir nie? Gott spricht auch zu mir, aber ich habe noch nie Stimmen gehört, damit ihr mich da nicht missversteht. Aber ich wünschte mir manchmal so sehr, dass ich Jesus Christus akustisch hören kann. Gerade wenn es mir manchmal schlecht geht, wenn ich bete, wenn ich denke, ich brauche eine Wegweisung, ich muss wissen, wo ich jetzt hingehe, warum redest du nicht? Sag doch ein Wort, du kannst es ja. Er könnte es ja auch, ist ja kein Problem. Ich weiß, Gott tröstet durch die Bibel, hier haben wir sein Wort, aber ich wünsche mir manchmal mehr. Ich wünsche mir ein akustisches Wort, und wenn es nur ein Satz ist, etwas Handfestes, so wie die Jünger, die mit Jesus geredet haben, ihn angreifen konnten, oder Abraham oder Mose und so weiter. Und manchmal kommt mir vor, dass es gerade, wenn ich oft in Krisen, in einer Krise bin oder es mir schlecht geht, Gott, wenn du dich jetzt nicht zeigst, dann glaube ich, existierst du gar nicht. Weil wenn du dich jemals zeigst, dann muss es jetzt sein. Weil jetzt brauche ich es. Und ich, übrigens, wenn ich bete, ich rede immer vom Spazierengehen, aber ich kann im Zimmer nicht beten. Das habe ich 10 Jahre nicht gewusst, weil ich schlafe immer ein. Wenn ich im Zimmer bete, an einer Minute schlafe ich. Oder am Bett kannst du, das geht sowieso nicht, da schlafe ich sofort. Aber wenn ich auch am Tisch sitze oder so und bete, da bete ich von mir aus. Und da fange ich an, himmlische Vater und so weiter, was man da gerade so betet. Und nach 2 Minuten sind meine Gedanken total woanders, gell? Und nach 5 Minuten, ja, da wäre ich Mutter, also komplett, ich habe ja gebetet, wieder reinbeten. 2 Minuten später wieder alles weg, gell? Ich tue mich wahnsinnig schwer, im Raum zu beten. Und ich bin drauf gekommen, ich muss einfach spazieren gehen. Wald, Berg, irgendwo hin. Und da habe ich meine beste Zeit mit Jesus. Darum rede ich immer vom Spazierengehen, gell? Vielleicht kannst du beim Spazierengehen nicht beten, das kann sein. Keine Ahnung. Musst du selbst rausfinden. Aber manchmal, wenn ich so spazieren gehe und er sich dann wieder nicht zeigt und ich wieder keine akustische Stimme höre, dann komme ich manchmal in eine Art Krisenstimmung, indem ich nicht mehr sicher bin, lebt Gott überhaupt? Oder ist doch alles nur eine Einbildung, was ich so mache? Es gibt Zeiten in meinem Leben, da bezweifle ich all das Zeug, die Bibel, Jesus Christus, Gott. Wenn ich mir die Welt und die Menschen so ansehe, die Ungerechtigkeit, die geschieht, die Gleichgültigkeit, die da los ist, frage mich, gibt es überhaupt einen Gott? Ist nicht doch alles Zufall? Oder ich denke mir, vielleicht ist mein Glaube doch nur eine Krücke, ich komme halt ohne dem nicht aus. Psychologen sagen ja, wenn du etwas gut genug glaubst, dann funktioniert sogar bis zu einem gewissen Grad. Gell? Und es geht dann manchmal so weit, dass eine Trotzreaktion kommt, dass man sagt, ja Herr, wenn du dich jetzt nicht zeigst, dann vergiss das Ganze, dann gibt's dich sowieso nicht. Gell? Und das ist eine Krise. Das ist ganz persönlich, aber so gut geht's mir manchmal. Was mache ich dann? Ich habe eins gelernt, wenn ich in so einer Krise bin, wo ich nicht mehr sicher bin, ob es Gott überhaupt gibt, ob ich mir das nicht alles einbilde, ich muss immer denken an Petrus. Jesus hat mal eine Predigt gehalten, die war ganz schön hart. Im Johannes im 6. Kapitel. Ihr braucht nicht aufschlagen, ich erzähle es euch nur. Da sagt Jesus, wer meinen Leib nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der kann nicht ins Himmelreich kommen. Das war eine harte Predigt. Noch anderes. Wir lesen dann, da steht, viele nun von seinen Jüngern, die das gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Vielleicht geht es auch manchen diese Woche so. Das, was ihr so hört in Andachten oder am Abend, denkt ihr, das ist hart. Wer kann das hören? Und wir lesen dann ein paar Verse später, und von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit Jesus. Sie hauten ab, sie ließen Jesus alleine. Servus. Servus. Und wisst ihr, was Jesus dann gesagt hat? 5000 Menschen und mehr sind ihm gefolgt und alle sind abgehauen. Das konnten sie nicht mehr ertragen. Und dann hat Jesus sich umgedreht und hat zu den 12 Jüngern gesagt, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Dann geht. Und Petrus hat gesagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wisst ihr, manchmal, wenn ich zu weit komme, dass ich sage, das ist alles Unsinn, das ist alles nur Einredung und so weiter, dann frage ich mich immer, okay, wenn das alles Käse ist, wo gehe ich dann hin? Und ich weiß nicht, wohin. Ich habe keine Alternative. Die anderen Religionen sind keine Alternative, wenn du die ein bisschen kennst. Du selbst, Selbstfindung, Selbstverwirklichung. Ich kenne mich selbst gut genug, da brauche ich nicht tief graben, finde ich nur Blödsinn und Unsinn bei mir. Dreck. Da brauche ich nicht lange suchen. Herr, wohin soll ich gehen? Ich weiß nicht, wohin. Eine andere Sache, die ich gelernt habe, gerade wenn es mir so geht, wenn ich glaube, dass Gott nicht existiert und so weiter, ich gehe mit meinen Zweifeln zu Gott. Erinnert euch ganz am Anfang, Garten von Eden, da kam die Schlange, Satan, und hat zu Eva gesagt, Eva, hat Gott wirklich gesagt, da und so weiter? Er streute Zweifel in das Herz der Eva. Wisst ihr, was die Eva hätte tun sollen? Sie hätte zu Gott laufen sollen und sagen, Gott, weißt du was, da ist jemand, der gesagt, dass das, was du gesagt hast, gar nicht Wahrheit ist. Dann hätte Gott die Eva in den Arm genommen, wäre mit ihr zurückgegangen zu Satan und hätte ihr alles erklärt. Den Fehler, den Eva gemacht hat, sie ist zur Welt, zu Satan gegangen mit ihren Zweifeln. Und das dürfen wir nicht tun, denn du bekommst keine Antwort. Und wenn, dann eine falsche. Das spüre ich manchmal so ganz stark. Weißt du, wenn bei uns jemand stirbt, das ist nicht so wie in der Stadt vielleicht, wo die Familie zusammenkommt, da sind ein paar hundert Leute immer bei jedem Begräbnis, weil jeden kennt hier. Und da gehst du auch hin am Abend oder zwei Abend vorher und da gehst du kondolieren. Man spricht dann mit den Angehörigen. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich da so dabei sitze, wie hilflos Menschen sind, die nicht an Gott glauben. Was da geredet wird dann darüber. Man ist so, keiner weiß, was er sagen soll. Speziell, wenn es tragisch ist. Wenn es ein plötzlicher Tod ist. Wir müssen zur richtigen Adresse gehen. Zu Gott. Was ich auch tue, ich erinnere mich an Bibelverse, wie zum Beispiel Johannes Kapitel 20, Vers 29. Der ungläubige Thomas, den kennt ihr ja, gell? Einer von den 12 Jüngern. Nachdem Jesus Christus am Ostermorgen von den Toten auferstanden ist, nach 3 Tagen, liefen die Frauen hin, und die haben ihn ja gesehen und so weiter, der Gärtner, erinnert euch? Und die kamen zurück und sagen, Jünger, Jesus ist auferstanden. Wir haben gesagt, ja, typisch Frauengeschwätz, jetzt drehen die schon durch. Ja. Aber dann kam Jesus zurück zu den Jüngern, da wo sie beisammen waren, hatten eine Mitarbeiterbesprechung nach seiner Auferstehung, aber einer war nicht dabei, der Thomas. Und sie hatten Besprechung, dann ist Jesus wieder abgehauen und Thomas kam dann in den Raum. Und haben sie gesagt, Thomas, stell dir vor, Jesus war gerade da. Wir haben gesagt, ja, da hat Thomas gesagt, jetzt spinnt ihr auch schon, gleich wie die Frauen. Eine Woche später kam Jesus wieder. Und Thomas war dabei. Und da hat Jesus dann zu Thomas gesagt, Johannes Kapitel 20, Vers 25, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand nicht in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Shalom. Ja. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, nicht gesehen haben und doch geglaubt haben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas hat genau dasselbe gesagt. Ich muss ihn anfassen können, ich muss seine Seite anfassen, ich muss ihn hören, ich muss ihn sehen. Er hat gesagt: Hier bin ich. Aber wirklich selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Oder im 2. Korinther, Kapitel 4, da lesen wir zum Beispiel im Vers 18, 2. Korinther 4, Vers 18, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Nicht das Sichtbare schauen wir an, sondern das Unsichtbare. Oder 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7, da lesen wir: Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Aus Glauben wandeln wir, nicht dadurch, dass wir sehen. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz an Folgendes erinnern. Es ist manchmal wichtig, das kommt im Argument mit Leuten, die nicht glauben, kommt das sehr oft. Das, was wir sehen, ist wichtig zu verstehen, ist nicht der letzte Maßstab für die Realität. Etwas, das ich sehe, muss nicht real sein, und etwas, das ich nicht sehe, kann absolut die Realität sein. Wenn jemand unter euch ist, der nicht glaubt, dass das Unsichtbare Realität ist, dann machen wir folgende Übung. Das ist ganz einfach. Wenn jemand von euch sagt, das, was man nicht sehen kann, ist nicht real, beweise ich dir sofort das Gegenteil. Können wir nachher machen? Stellst dich hierher, wir schrauben eine Birne raus. Stellst dich auf den Sessel und hältst einen Finger rein. Und dann gehe ich da nach hinten und betätige den Schalter. Und dann werde ich dich fragen, ob der Strom, obwohl unsichtbar, real ist. Ich brauche dich eigentlich nicht mehr zu fragen, weil bei der Reaktion, nachdem ich den Schalter eingeschalten habe, kann ich erkennen, dass der Strom real ist, obwohl ich ihn nicht sehe. Das kann ich an deiner Körperhaltung erkennen. Seht ihr, Strom ist nicht sichtbar, aber ich kann dir beweisen, dass Strom real ist. Ist jemand von euch ein Segler oder Windsurfer? Niemand von euch? Ein paar wenige. Wenn man so am See steht, da hört man öfter, oder kommt man zurück und sagt: Hast du heute den gewaltigen Wind gesehen? Das ist eigentlich ein Widerspruch. Du kannst den Wind nämlich nicht sehen. Heißt das, dass der Wind nicht real ist? Natürlich ist er real, aber unsichtbar. Wie siehst du den Wind? Den Wind siehst du in seiner Auswirkung. Den Wind selbst siehst du nicht. Aber du brauchst das Segel nur richtig hinstellen, und wenn du das kannst, dann siehst du, wie der Surfer über den See rüberzieht, und du siehst, Wind ist real. Nicht, weil ich den Wind sehe, sondern weil ich die Auswirkung vom Wind sehe. So wie wenn du den Finger reinhältst, ich den Schalter betätige, ich zwar den Strom nicht sehe, aber an deiner Haltung kann ich erkennen, dass Strom real ist. Seht ihr, es ist wichtig zu verstehen, nicht alles, was sichtbar ist, muss real sein. Und was unsichtbar ist, kann absolut die Realität sein. Das Sichtbare ist niemals der letzte Maßstab von Realität. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 18: Niemand hat Gott je gesehen. Stimmt. In Jesus ist er zwar Mensch geworden, aber Gott an sich hat niemand je gesehen. Er wurde anfassbar als Mensch. Gott sei Dank. Darum kennen wir ihn persönlich. Ich bin so froh, dass unser Gott nicht irgendein Gott da draußen ist. Das ist auch immer interessant. Wenn man speziell mit Leute redet, die nicht an Gott glauben oder die nicht an Jesus Christus glauben, sagen wir so. Denn die viele oder die meisten Menschen, es gibt eigentlich nur wenig Atheisten. Gibt es gar nicht so viele. Aber die meisten Menschen werden dir sagen, wenn du so über Gott redest, ja, ich glaube auch an Gott. Dann frage ich immer, an welchen Gott glaubst du? Sagt er, ja, an Gott halt. Ja, wer ist Gott? Ja, das weiß ich auch nicht genau, aber dann sage ich, dann glaubst du an etwas, was du eigentlich nicht kennst. Du weißt gar nicht, was es ist, aber du glaubst daran. So kann man auch ein Gespräch mit ihm dahin führen, dass es einen persönlichen Gott gibt. Wisst ihr, warum Menschen einen unpersönlichen Gott vorziehen als einen persönlichen? Ganz eine logische Erklärung. Solange Gott unpersönlich ist, da irgendwo draußen, kann ich tun und lassen, was ich will. Wenn ich in Not bin, dann rufe ich ihn an und irgendwie wird er mich schon hören. Aber er soll so unpersönlich bleiben, dass er nicht in alle Geschäfte meines Lebens eingreifen kann. Und darum, wisst ihr, was interessant ist? Über Gott, du kannst heute in Schladming in irgendeine Kneipe gehen, dich an die Bar stellen und du kannst über Gott reden. Aber rede über Jesus Christus, die wirst Probleme haben. Hundertprozentig. Das ist zu persönlich. Obwohl Gott nicht sichtbar ist, ist er Realität. Obwohl ich Gott nicht höre, ist er dennoch gegenwärtig. Und wenn ich ihn auch nicht sehe, sind die Auswirkungen seiner Existenz sichtbar. Das Licht ist das Resultat von der Realität vom Strom. Strom kann ich nicht sehen, aber das Licht leuchtet hier. Gott kann ich nicht sehen, aber ich kann die Schöpfung sehen, ich kann euch sehen. Das ist Gottes, der Beweis von Gottes Realität. Die Sowjets, die haben ja mal die Sputnik-Flüge da gemacht im Weltall. Und da haben sie ja dann geschrieben, wir haben jetzt bewiesen, dass es Gott nicht gibt, weil wir waren im Weltraum und haben ihn nicht gesehen. Es ist natürlich relativ kurzsichtig, gell? Aber wir müssen lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Sichtbaren und dem Realen. Zwischen Tatsache und Realität. Wisst ihr, dass es einen Unterschied gibt zwischen Tatsache und Realität? Ich habe früher immer geglaubt, jede Tatsache ist auch die Wahrheit. Stimmt aber nicht. Schlag mal auf Markus Kapitel 9. Ich zeige euch den Unterschied zwischen Tatsache und Wahrheit. Markus Kapitel 9. Das ist die Geschichte, wo Jesus am Berg der Verklärung ist und oben am Berg der Verklärung sieht er Moses und Elia. Und die drei Jünger sind dabei, Petrus, Jakobus und Johannes. Da gibt es viel zu sagen zu der Geschichte. Lesen wir nur zwei Verse, die Markus Kapitel 9, Vers 7. Es kam eine Wolke über sie, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus alleine. Das ist eine meiner Lieblingssätze in der ganzen Bibel. Sie sahen niemand mehr, außer Jesus alleine. Wir sollten lernen, nur Jesus alleine zu sehen. Das war oben am Berg. Die hatten ein unheimliches Bergerlebnis. Aber wisst ihr, was wir im Vers 9 lesen? Und als sie vom Berg herabstiegen, gebot ihnen, dass sie niemand erzählen und so weiter. Ich habe manchmal Bergerlebnisse. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich oben auf dem Berg bin, so wie ein schönes Wetter ist zum Beispiel, das kann ich so richtig genießen, da freue ich mich so richtig. Und manchmal wünsche ich mir, da oben ein Häuschen zu bauen und für immer da oben zu bleiben. Aber, wisst ihr, was ich gelernt habe? Der Mensch ist nicht für den Berg geschaffen. Der Mensch ist fürs Tal geschaffen. Gott schenkt uns die Bergerlebnisse. Aber die Bergerlebnisse dürfen nur dazu dienen, um mich für das Tal auszurüsten. Wenn ich immer auf den Berg hinauf muss, weil ich mich nur da oben wohlfühle, dann habe ich das Bergerlebnis missverstanden. Der Berg darf einzig und allein dazu dienen, um mich für das Tal zuzurüsten. Nicht als ein Mittel für sich selbst, nicht ein Hütchen da oben bauen und mein Leben lang da oben bleiben, weg von der Realität. Darum geht es nicht im Christenleben. Diese Woche ist vielleicht für einige von euch ein Bergerlebnis. Zum einen im wahrsten Sinne des Wortes, ihr seid am Berg. Zum anderen vielleicht von der Gemeinschaft, vom Wort. Aber dieses Bergerlebnis darf einzig und allein dazu dienen, um euch für nächste Woche für die Realität auszurüsten. Und es tut mir manchmal leid, wenn Christen von einer Freizeit zur anderen hopsen und gerade überleben, dort wieder auftanken und dann geht's wieder ins U-Boot, runter wieder, gell? Wir sollen ausgerüstet werden für den Alltag. Hier brauchst du dich nicht bewähren, zu Hause. Aber auf jeden Fall, als Jesus da runterkam vom Berg, da war ein Problem. Da war ein Vater, der hatte einen Sohn, der war von einem Dämonen besessen. Und 9 Jünger sind ja unten geblieben. Und der Vater hat zu den Jüngern gesagt, treib bitte den Dämon aus von meinem Sohn. Aber die Jünger konnten es nicht. Und dann lesen wir Folgendes. Markus Kapitel 9 und Vers 16. Und Jesus ist das, er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo er ihn auch greift, zerrt er ihn zu Boden, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht! Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und als er den Geist sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus spricht zu ihm, wenn du etwas kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist, sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und dann fuhr er aus und so weiter. Unterschied zwischen Tatsache und Wahrheit. Tatsache war, dass die Jünger den Dämonen nicht austreiben konnten. Das ist aber nicht die Wahrheit. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Dass die Jünger und der Vater zu wenig Glauben hatten. Das ist die Wahrheit. Tatsache war, sie konnten ihn nicht austreiben, stimmt. Ist aber nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist, dass sie keinen Glauben hatten. Wir lesen zum Beispiel im Matthäus 13, geht zu Matthäus 13, Vers 58. Da ist Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth. Und die haben Jesus nicht geglaubt, denn er ist dort aufgewachsen. Er war der Junge, der aufgewachsen ist, dann hat er Zimmermann gelernt und der hat den Kasten und den Balkon von den Leuten gemacht. Und jetzt kam er plötzlich und sagte, ich bin der Sohn Gottes. Und da lesen wir in Matthäus 13, Vers 58. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Tatsache war, dass Jesus nicht viele Wunderwerke tat, war aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit war, dass sie keinen Glauben hatten. Seht ihr den Unterschied zwischen Wahrheit und Tatsache? Die Krise, in die wir öfter mal hineingeraten, weil Gott einfach nicht sagt, ist schlicht und einfach Unglaube. Wir glauben ihm nicht mehr. Wir machen unseren Glauben an den Tatsachen fest und nicht an der Wahrheit. Wenn es dir mal so dreckig geht und Gott spricht nicht, die Tatsache ist, dass Gott nicht spricht. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass ich nicht mehr glaube, dass Gott zu mir spricht. Seht ihr, Tatsache und Wahrheit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Herr Jesus ist nicht zu uns Menschen gekommen, um uns von Tatsachen zu verkünden, sondern um uns in alle Wahrheit zu leiten. Johannes Kapitel 14. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten, nicht in alle Tatsachen. Johannes Kapitel 16, Vers 13 steht das. Jesus spricht: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wir müssen lernen, uns nicht von den Tatsachen bestimmen zu lassen, sondern uns von der Wahrheit bestimmen zu lassen. Tatsache zum Beispiel ist, dass es Tage gibt in meinem Leben, wo ich glaube, ich bin kein Kind Gottes mehr. Wo ich nicht mehr glaube, dass ich zu Gott gehöre, weil alles geht schief und ich bin sowieso nicht der Mensch, der ich sein soll und so weiter. Das ist Tatsache, ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du jede Minute deines Lebens ein Kind Gottes bleiben wirst, wenn du eins bist. Tatsache ist, du fühlst dich nicht als Kind Gottes, ist aber nicht die Wahrheit. Wahrheit ist, du bist Kind Gottes. Jetzt kommt es darauf an, wovon du dich leiten lässt. Von der Tatsache oder von der Wahrheit. Versteht ihr, was ich meine? Ergibt es einen Sinn? Oder nicht? Wisst ihr, ich habe einen Ring, Ehering, und da ist ein Bibelvers drinnen. Römer Kapitel 12, Vers 2, mal nicht der ganze Vers, nur die Stelle steht drinnen. Römer Kapitel 12, Vers 2, schlag mal auf. Römer 12, Vers 2. Da lesen wir: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, wie? Durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Denkt nicht wie diese Welt, sondern wir müssen unser Denken umwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir müssen lernen, unser Denken zu ändern. Nicht an den Tatsachen unser Denken festmachen, sondern an der Wahrheit unser Denken festmachen. Wie gestern, wo Jesus sagt, sorge dich nicht um morgen. Dein logischer Verstand sagt, ich muss mich sorgen. Okay, das ist Tatsache. Die Wahrheit ist, Jesus sagt, du musst dich nicht sorgen. Okay, an welchen von diesen beiden machst du nun dein Leben fest? Und diese Entscheidung beeinflusst deinen ganzen Tag, beeinflusst deine Gesundheit. Alles. Es liegt an mir, mich zu entscheiden, woran ich glauben möchte. Glaube ich an die Dinge, die die Welt mir vorgaukelt? Oder glaube ich an die Dinge, die Gott in seiner Wahrheit gesprochen hat? Wisst ihr, natürlich, ich kann Tatsachen nicht ignorieren. Wenn das Haus da drüben jetzt brennt, kann ich sagen, ja, Tatsache ist, das Haus brennt. Wahrheit ist, Gott wird es wohl löschen. Das ist Unsinn. Ich muss eine Tatsache zur Kenntnis nehmen, darauf reagieren. Aber es ist eine Sache, mich von Tatsachen bestimmen zu lassen. Eine andere, sie zur Kenntnis zu nehmen und darauf reagieren. Ich habe noch einen komplizierten Spruch. Dauert nicht mehr allzu lange. Bin fast fertig. Der ist kompliziert. Ich weiß nicht, ob ihr den noch schafft. Wenn das, was ich glaube und denke, nicht mit der Wahrheit übereinstimmt, dann ist das, was ich fühle, nicht die Realität. Ich wiederhole es nochmal. Kompliziert, gell? Wenn das, was ich glaube und denke, nicht mit Denn wo sollst du als Christ dein Leben festmachen? An der Wahrheit. Siehst du? Der schnellste Weg, um in eine Krise zu geraten, ist, unsere Augen wegzulenken vom lebendigen Gott und unsere Augen hinzulenken auf Menschen und Umstände und ich mir dann Sorgen bereite. Dann legt dir aber nicht Gott die Sorgen auf, sondern dann legst du sie selbst auf. Wir müssen lernen, Gott ernst zu nehmen. Übrigens, wenn ich von Wahrheit spreche, so oft höre ich, ja, was ist Wahrheit? Pilatus hat schon gefragt, was ist Wahrheit? Wahrheit ist niemals etwas. Wahrheit ist jemand. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit suchst und sie finden möchtest, findest du sie nie in einer Theologie, Philosophie, in einer Lebensanschauung, sondern immer nur in einer lebendigen Person. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Aber zu mir müsst ihr kommen. Nicht zu meiner Lehre, nicht zu der Bibel, nicht in die Kirche. Zu mir, zu Jesus müsst ihr kommen. Darum geht's. Und wenn ich den Dingen, die ich sehe, mehr Beachtung schenke als den Dingen, die ich zwar nicht sehe, aber dennoch real sind, Jesus Christus, dann bin ich in Krisenstimmung. In dieser Zeit vergesse ich, dass Jesus in mir wohnt. Unsichtbar, aber real. Genauso wie der Strom, unsichtbar, aber real ist, wohnt Jesus in mir. Das, was du glaubst, hat direkt damit zu tun, wie es dir körperlich und seelisch geht. Im Alltag. Darum ist so wichtig, was wir glauben. Ich wollte noch irgendwas sagen, hab's vergessen. Irgendwas war mir da. Aber noch was anderes. Gerade vor 2 Monaten, wir haben ja das Haus gebaut, da, das lange da. Ja? Das hat mir ganz schön Nerven gekostet. Wenn du schon mal ein Haus gebaut hast, dann weißt du, was ich meine. Da gibt es jeden Tag ein paar Sachen, die nicht funktionieren so. Und da, vor ein paar Monaten, ging ich auch wieder mal spazieren, darauf auf den Berg. Ich habe gedacht, Herr, du musst mir jetzt ganz klipp und klar sagen, ob das überhaupt was Ordentliches ist. Oder ob das alles falsch war und so weiter. Und da habe ich mich so richtig danach gesehnt, dass Jesus doch zu mir sprechen möge. Und da kam mir ein Vers in den Sinn, den möchte ich mit euch noch teilen. Römer Kapitel 4, Vers 18. Und der Vers, der hat mich so recht froh gemacht. Römer 4, Vers 18, hier spricht Paulus von Abraham. Abraham, als er 65 Jahre alt war, hat er von Gott ein Versprechen bekommen: Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Als er 65 war, 35 Jahre später war er 100 Jahre alt und hatte noch keinen Sohn. Er hatte zwar einen aus dem Fleisch, aber keinen von Gott. Und da lesen wir vom Abraham, Römer Kapitel 4, lesen wir von von Vers 16 an. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein vom Gesetz, sondern auch vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubt, der die Toten lebendig macht und das Nichtsseiende ruft, wie wenn es da wäre. Und jetzt hört zu in Vers 18. Der Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat. Den Vers habe ich gerne. Hast du noch mal drüber nachgedacht? Er hat gegen die Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt. Dieser komische Satz, gell? Er war 100 Jahre alt, so gut wie tot. Das lesen wir im Römerbrief. Er war so gut wie tot. Menschlich gesehen,
Die Umstände, die Tatsache waren so, da gibt's nichts mehr zu glauben. Da gibt's keine Hoffnung mehr. Du kannst nur noch ins Grab, aber keine Söhne mehr zeugen. Gegen die Hoffnung hat Abraham dennoch auf Hoffnung hingeglaubt. Tatsache waren alle gegen die Hoffnung. Die Wahrheit, Gott selbst, war für die Hoffnung. Er hat gegen die Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt. Und als ich den Vers, als er mir so in den Sinn kam, da wurde ich so recht froh, habe ich gedacht, ja, Umstände sind momentan miserabel, hoffnungslos. Aber ich möchte lernen wie Abraham, gegen die Hoffnung, auf Hoffnung hin zu glauben, weil er über den Umständen drüber steht. Und eins weiß ich genau. Gestern haben wir gesagt, es gibt drei Dinge, die Gott nicht weiß. Es gibt genauso drei Dinge, die Gott nicht kann. Manchmal sagen Christen, ja, das ist Blödsinn, Gott kann alles. Na, Gott ist limitiert, er kann nicht alles. Erstens, er kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Nicht nur, er wird nicht lügen oder er will nicht lügen, er kann es nicht. Steht einige Male in der Bibel. Satan ist der Vater aller Lüge. Satan kann zum Beispiel nicht die Wahrheit sagen. Er kann es nicht. Zweite, was Gott nicht kann, er kann nicht lernen. Von wem sollte er? Und das dritte, was Gott nicht kann, er kann dich nicht zwingen, ihn zu lieben. Das kann er nicht. Nicht, dass er es nicht will, er kann es nicht. Das ist deine Entscheidung. Weil eben Christsein eine Liebesbeziehung ist. Und zu einer Liebesbeziehung gehören immer zwei. Ich könnte ja zum Beispiel meiner Frau, Hannelore, hätte ihr vor 10 Jahren sagen können, Hannelore, ich liebe dich wirklich von Herzen. Du bist die liebste Frau, ich möchte dich verwöhnen, ich möchte dir alles Gute tun und so weiter. Also morgen um 3 Uhr treffen wir uns, heiraten wir. Habe ich ein Problem. Ich muss warten, bis sie sagt, ja, ich möchte dich auch lieben. Gott liebt dich, so wie du bist, absolut. Aber er kann dich nicht zwingen, ihn zu lieben. Das ist deine Entscheidung. Ein letzter Vers noch. Schlag auf Hiob. Kennt ihr den Hiob? Der war auch im Bedrängnis. Der hat eine raue Zeit gehabt. Wer kennt die Geschichte vom Hiob? Einige. Wer kennt sie überhaupt nicht? Jetzt kenne ich mich nicht aus. Kennt ihr sie alle ein bisschen oder wie? Der Hiob hatte ein raues Leben. Dem ging es zwar sehr gut, hatte 10 Kinder, tausende Kamele, Schafe und so weiter. Aber eines Tages war Satan im Himmel. Und Gott hat zu Satan gesagt, Satan, schau dir an, da ist jemand, der mich von Herzen liebt, der Hiob. Und Satan hat gesagt, das ist ja keine Kunst. Du hast einen Zaun um ihn herum gebaut, er ist reich, ihm kann nichts geschehen, weil du ihn behütest. Darum liebt er dich. Wisst ihr, was Satan nicht verstehen kann? Dass ein Mensch Gott liebt, nur um Gottes Willen. Das ist Liebe. Genauso wie Gott dich liebt, nur um deinetwillen. Nicht, weil du liebenswert wärst, nicht, weil ich liebenswert wäre, ganz und gar nicht. Er liebt uns einfach um unseretwillen. Und Satan hat gesagt, ja, Hiob liebt dich nur zurück, weil du ihm das und das gibst. Nimm ihm das und das weg und er wird dich nicht mehr lieben. Da hat Gott gesagt, okay. Satan, du darfst ihm alles nehmen, aber nur das Leben nicht. Dann hat er ihm alles genommen. Zuerst sind all seine Knechte überfallen worden, all sein Vieh wurde entführt. Dann sind seine 10 Kinder, Haus abgebrannt, glaube ich, alle gestorben. Und dann hat er noch einen Aussatz bekommen. Dann saß er da, Asche, hat sich gekratzt mit Scherben. Dann hatte er eine ganz liebe Frau, die hat gesagt, verfluch Gott und stirb. Und so hat Hiob dann gelebt. Und der Hiob, der schreibt in Kapitel 19 folgendes, oder er hat gesagt, Hiob Kapitel 19, Vers 14, meine Verwandten bleiben aus, meine Vertrauten haben mich vergessen. Die Schutzbefohlenen meines Hauses, meine Mägde halten mich für einen Fremden, ein Ausländer bin ich in ihren Augen geworden. Meinen Knecht rufe ich und er antwortet nicht, mit meinem Mund muss ich ihn anflehen. Mein Atem ist meiner Frau widerlich und stinkend bin ich den Kindern meiner Mutter. Selbst Buben verachten mich, will ich aufstehen, so wenden sie sich von mir ab. Der war in einer Krise, würde ich sagen. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die, die ich liebte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein klebt an meiner Haut und an meinem Fleisch und an der Haut meiner Zähne bin ich kahl geworden. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch über mich, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Dem ging schlecht. Aber ich liebe Vers 25. Ein paar Verse später. Da sagt Hiob, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Ich liebe diesen Satz. Zuerst beklagt er sich, die Tatsachen sind ganz miserabel. Aber dann besinnt sich Hiob auf die Wahrheit. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und ich werde ihn sehen als einen Freund, nicht als einen Fremder. Das ist der Unterschied zwischen Tatsache und Wahrheit. Wenn du Gott manchmal so ganz und gar nicht hörst, ihn nicht siehst, das ist die Tatsache. Dann erinnere dich an die Wahrheit. Ein Mädchen hat mal gesagt, sie war hier als Mitarbeiter, hat erzählt, sie hat mal zu einer alten Frau gesagt, immer wenn ich bete, mir kommt es vor, als ob die Gebete nur bis zur Decke gehen und dann kommen sie zurück. Dann hat die Frau gesagt, super, Gott ist unter der Decke. Gott wohnt in uns. Du brauchst nicht weit zu gehen. Er ist gerade hier. Gott ist gegenwärtig. Haben wir gestern gelesen. Er ist nahe. Und wir tun gut daran, wenn wir in einer Krise sind, weil wir Gott einfach nicht hören, uns auf die Wahrheit zu besinnen. Unsichtbar, aber real. Wovon lässt du dich leiten? Von den sichtbaren Tatsachen oder von der unsichtbaren Wahrheit, Realität? Das bestimmt letztlich, wie es in deinem Leben geht als Christ.